Für wahr, der Herr ist gut. Halleluja. Ja, ich weiß nicht, ihr habt in den letzten Tagen bestimmt mitbekommen, dass es sehr stark gewindet hat, geluftet oder wie sagt man, gestürmt hat, geluftet, gestürmt hat. Das hat so das eine und andere umgehauen, nicht wahr? Und dann war dieser komische Nebel da, dieser Sahara. Mir war das so wie ein Bild auf eine kommende Zeit. Der Wind des Geistes wird mächtig wehen. Und er wird so einiges umhauen, denn jedes Knie muss sich beugen. Und jeder Mund muss bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Der Auferstandene. Einige Götzen müssen fallen, damit die Menschen erkennen, es gibt nur einen Retter. Und das ist Jesus. Kein anderer Gott ist auferstanden, nur er, Jesus Christus, unser Herr. Halleluja. Und dieser Nebel, weißt du, wenn die Wolke der Herrlichkeit sich über ein Gebiet herabbegibt, dann wird es so ähnlich aussehen. Und die Kraft des Heiligen Geistes wird an den Herzen der Menschen wirken, dass auch sie erkennen dürfen, sie brauchen Jesus. Sie brauchen Vergebung. Sie brauchen Rettung. Dass man das wirklich im Herzen verstehen kann, sonst wird es ganz schwierig. Und weißt du was? Letzte Nacht hat es geregnet, oder? Und hat es Trockene bewässert. Und wir sehen, wie die Blumen blühen und wie das Gras wächst und wie die Knospen aufsprengen an den Bäumen. Was für eine Kraft! Ist schon in der Schöpfung von unserem Schöpfergott. Was für eine Kraft ist dann in der Auferstehung Jesu? Ich merke, ihr habt das noch nicht ganz verstanden. Sehr gut, das ist schon besser. Ich komme mir manchmal vor wie eine Rakete, die bis unter das Dach gefüllt ist mit Treibstoff und es fehlt nur noch der Zünder. Und wir hauen ab und gehen in die ewige Heimat. Halleluja! So wunderbar. Ja, geht es mit der PowerPoint? Gut. Ich möchte euch hineinnehmen in denselben Text, den auch Emil uns schon vorgelesen hat, aus Matthäus 28. Ich staune einfach, wie Gott diesen Matthäus gesegnet hat mit einer solch herrlichen, wunderbaren Botschaft. Seht ihr es einigermaßen? So, dass ihr mitlesen könnt. Genau. So. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Wie die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Halleluja. Was mich an diesem Text zuerst einfach mal bewegt, dass Gott diese zwei einfachen Frauen, Maria aus Magdala, die Maria, aus der Jesus ja 7 Dämonen ausgetrieben hat, die seine Füße mit seinen Tränen genetzt hat und mit kostbarem Öl gesalbt hat, und die andere Maria, die Mutter Jakob, dass Gott diese zwei einfachen Frauen hineinnimmt in dieses unvorstellbare Geschehen. Ihr lieben Frauen, ihr seid heute ganz besonders gefragt, weil ich merke einfach, Gott will auch Frauen freisetzen für einen mächtigen, wunderbaren Dienst. Und den hatten sie da. Und ich glaube, das ist von Gott bewusst auch geschenkt, dass die Frauen nicht das Gefühl haben, sie stehen hinten an. Nein, Gott hat diese zwei wunderbaren Frauen erwählt. Und das ist für mich so etwas Wunderbares, das hier lesen zu dürfen. Dann geschah ein großes Erdbeben. Was versteht man unter einem großen Erdbeben? Wer von euch hat schon mal ein Erdbeben erlebt? Also war das nur ein bisschen Weckelchen oder war das ein richtiges... Okay. Also das ist schon ein komisches Gefühl, wenn der Boden unter den Füßen so... Und der Matthäus schreibt ein großes Erdbeben. Wir haben mal eines erlebt hier in Montafon, wo wir gerade am Taufunterricht waren, wo plötzlich es knackte und so eine Welle kam und man hat gemerkt, das war ein Erdbeben, aber das hatte ich jetzt nicht so extrem, wie du sagst, im sechsten Stock und da wackelt das ganze Gebäude, da geht es dir schon ein bisschen mulmig. Ein großes Erdbeben, ich glaube, da bebte eben nicht nur der Boden, die Erde, sondern die unsichtbare Welt. Ich glaube, da wurden einige bleich von diesen Dämonen und besonders auch der Teufel, weil er merkte, jetzt ist es endgültig um ihn geschehen. Jesus ist auferstanden. Da musste ja etwas beben. Und als Jesus starb, bebte auch die Erde und die Felsen zerrissen. Und es gab ein bisschen einen Vorgeschmack von der Entrückung, von der Auferstehung der Gläubigen, der Heiligen. Halleluja! Oh. Ich merke schon, ja, ich muss immer schauen, dass ich genug Luft bekomme. Halleluja. Und dann kam der Engel des Herrn. Habt ihr schon mal so etwas erlebt, dass ein Engel des Herrn vor euch steht? Also ein geistliches Bild vielleicht schon, aber real. Und er wird bezeichnet wie ein Blitz. Was für eine Majestät, da diesen Frauen begegnet ist. Und ich habe dann gedacht, hey, wenn der Engel des Herrn so eine Majestät hat, so ein Lichtglanz, wie wird dann der König der Könige sein, wenn er kommt? Der Herr der Herren. Amen. Wow. Dann wird die Sonne nur noch ein Schatten sein. Und selbst die Engel, die wie ein Blitz leuchten, werden erblassen vor seiner Herrlichkeit. Wow. Seid ihr mit mir? Er wälzte den Stein weg. Warum wälzte er den Stein weg? Dass Jesus rauskommt aus dem Grab? Ganz bestimmt nicht. Jesus brauchte zum Auferstehen keinen Engel, der den Stein wegwälzt von seinem Grab. Nein. Warum wälzte er den Stein weg? Dass er sieht, dass er nicht mehr da ist. Er ist wahrhaft, versteht ihr, der Herr möchte uns heute sehende Augen schenken, geistliche Augen, dass wir es erfassen können. Und wenn es nur ein bisschen ist, es reicht, um uns freizusetzen und ein Feuer in uns freizusetzen, um die Botschaft, die Maria Magdalena hier hatte und die andere Maria, es den Jüngern und der Welt zu sagen, er ist auferstanden, dass das auch in unseren Herzen geschieht. Wisst ihr, die Emmaus-Jünger, kennt ihr ja, gell? Die Kollegen da. Was sagten sie, nachdem sie Jesus erkannt hatten, als der auferstanden ist? Brannte nicht unser Herz? Johannes und Petrus sagten, wir können nicht schweigen zu erzählen. Einmal, wenn es die Sportwelt macht, hey, unser Odermatt hat wieder gewonnen im Skirennen, oder? Oder der Federer. Ja, du schaust zu wenig Ski. Ich schaue auch nur die Siegerehrung. Weißt? Das andere interessiert mich nicht. Aber wie die so siegesbewusst auch ihren Sieg feiern, so feiert Jesus seinen Sieg. Und wir dürfen mit ihm feiern. Denn sein Sieg ist doch auch unser Sieg. Sein Durchbruch ist auch unser Durchbruch. Und ich weiß, dass der Geist Gottes heute Morgen etwas wirkt in unseren Herzen, dass diese Dimension der Auferstehung Jesus noch viel, viel mehr sich öffnet und wir verstehen können, was hier eigentlich abläuft. Die Wachen, sie erstarrten vor Furcht. Ich glaube, uns würde es gleich gehen, gell, Emil? Uns würde es gleich gehen, wenn so ein wunderbares himmlisches Wesen uns begegnet. Ich weiß nicht, was da in unserem Herzen alles passiert. Vielleicht auch nicht, aber ich kann mir es gut vorstellen, wenn plötzlich so ein Engel im Büro, in deinem Büro sitzt oder plötzlich neben dir im Auto sitzt. Ich weiß nicht, fährst du dann schneller oder hältst du an? Aber bei Gott ist alles möglich. Aber diese wackeren Männer, diese geschulten Krieger, die Blut an ihren Händen hatten, sie brachen zusammen wie tot. Was passiert, wenn unser König auf die Plattform kommt? Dann werden Armeen hingestreckt in einem Augenblick. Das ist unser König, wenn er wiederkommt in Macht und Kraft und Herrlichkeit. Merkt ihr diese Verbindung zwischen dem Engel und dem Herrn? Und jetzt spricht der Engel. Habt ihr gewusst, dass Engel sprechen können? Ha. Aber ich habe mich gefragt, wie hat sich das angehört, wenn ein Engel spricht? Wie rauschende Wasser. Wow, was muss das für eine Stimme gewesen sein, wenn der Erzengel ruft, es ist vollbracht. Wenn sie auftreten zum letzten Posaunenschall. Wow. Irgendwie kommt mir das Heimweh auf jetzt gerade. Ich liebe diese Dimension des Geistes und ich möchte sie nie mehr missen, weil einfach Gott so gegenwärtig ist, wenn wir sein Wort lesen dürfen, es bewegen dürfen und ein bisschen hineinschauen dürfen in diese Dimension, die uns so fremd ist, diese Dimension des Übernatürlichen. Des liebevollen Wirken des Vaters durch seinen Sohn und durch seinen Geist und durch sein Wort. Und da merken wir etwas von dieser Auferstehungskraft, weil es etwas in meinem Herzen tut. Du beginnst plötzlich zu weinen und du weißt nicht, weshalb. Weil einfach die Herrlichkeit Gottes dich berührt. Das ist der reale, auferstandene Jesus Christus. Er ist auferstanden, dass wir ihn heute noch erleben dürfen. Und zwar nicht als eine Tradition oder als eine schöne Religion, die tot ist. Nein, lebendig, nahe, liebenswürdig, herrlich. Halleluja, wow. Der Engel sagt zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Es ist wahr, sie haben nichts zu fürchten, weil ihr Retter ist auferstanden. Und er gibt ihnen eine wunderbare Botschaft. Schaut hinein. Das Grab ist leer. Er ist auferstanden. Lauft! Lauft! Würde Markus wieder sagen. Lauft, wir können auch gehen. Auch das ist erlaubt. Aber sie gehen mit einem Auftrag. Sie gehen mit der besten Botschaft, die es gibt auf diesem Erdboden. Es gibt auch sonst gute Botschaft, aber das ist wirklich die, die alles übersteigt. Er ist auferstanden. Sagt's ihnen. Und Emil Geldosch hat gesagt, sie konnten es kaum glauben. Nein, Jesus musste zuerst auftreten und sich selbst ihnen offenbaren. Halleluja. So, und jetzt gehen wir in die Predigt. Warum lacht ihr? Halleluja. So, ich möchte ganz kurz 4 Punkte erwähnen, die ganz wichtig sind für uns, in Bezug der Auferstehung Jesu Christi. Erstens, durch seine Auferstehung gibt Jesus selbst Zeugnis, dass sich sein Wort erfüllt. Matthäus 24, 34 bis 35. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, damit meint er die ganze Menschheit, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden nicht vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jesus hat es mehrfach gesagt, ich werde sterben müssen, aber ich werde auferstehen. Und sein prophetisches Wort erfüllt sich. Und was hat jetzt das mit dir und mir zu tun und mit uns? Gott möchte sagen, er ist in Kontrolle. Unser Gott ist nicht aufzuhalten, was er sich vorgenommen hat, das wird er durchsetzen. Für all die Prophetien, die noch ausstehend sind, sie werden sich erfüllen. Du kannst dich auf sein Wort verlassen, so wie es geschrieben steht, so wird es kommen. Vielleicht nicht ganz nach unserer Vorstellung. Wenn Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten, dann wird das geschehen. Oder es geschieht schon und wir werden dann einziehen. Aber weißt du, die Gläubigen im Mittelalter hatten ein anderes Bild von Wohnung als wir heute. Es ist dieselbe Prophetie, aber man kann es je nach Generation, je nach Kultur verschieden verstehen. Aber die Prophetie bleibt dieselbe. Er wird hingehen und Wohnung bereiten. Er wird wiederkommen und uns zu sich holen. Das sage nicht ich, das sagt die Schrift. Wir werden entrückt werden. Wir werden von dieser Erde gehen. Das tausendjährige Reich wird kommen. Die Trübsalzeit wird kommen. Jesus wird 1000 Jahre regieren mit seiner Braut. Und so weiter und so fort. Versteht ihr, was ich meine? Das ist der erste Punkt. Sein Wort wird sich erfüllen. Weil Gott selbst dafür bürgt. Du darfst dich auf sein Wort verlassen. Du darfst dich im Glauben auf sein Wort stellen. Es wird so sein. Auch wenn es im Moment gefühlsmäßig noch nicht mitgeht. Vielleicht schmerzt das eine und das andere noch. Oder vielleicht sind noch Umstände, die noch nicht gelöst sind. Aber der Herr ist darauf verstandene und der Herr zugesagt, dass er uns hilft. Dass er die Dinge löst oder dir die Kraft gibt, über den Dingen zu stehen. Im Glauben und im Vertrauen, dass er es vollbringt. Der zweite Punkt. Durch seine Auferstehung gibt Jesus selbst Zeugnis, dass er den Tod überwunden und besiegt hat. Amen. Offenbarung 1, 17 bis 18, das sagt Gottes Wort. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Wow! Wisst ihr, Jesus starb einen dreifachen Tod. Er starb den physischen Tod, er starb den geistlichen Tod und er starb den ewigen Tod für dich und für mich. Jesus starb wirklich am Kreuz. Sein Herz hörte auf zu schlagen. Seine Organe versagten ihre Arbeit und der Tod trat ein. Als Adam und Eva gesündigt hatten, kam der Tod in das Leben der Menschen. Von diesem Moment an hat jeder Mensch ein Verfallsdatum. Du hast einen unsichtbaren Stempel in deinem Leben. Und wenn du ein Kind Gottes bist und Jesus gehörst, dann weißt du, dass dieser Stempel Gültigkeit hat und dass Gott darüber wacht. Kannst machen, was du willst. Aber die Jesus nicht gehören, die werden manchmal vor dem Verfallsdatum beraubt. Denn der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu töten. Wie viele Menschen werden hinweggeraubt, gerafft, die eigentlich nicht hätten sterben sollen. Und da ist nur einer dahinter. Aber das ist der Widersacher Gottes. In 1. Korinther Kapitel 15, Vers 51 sagt Paulus etwas ganz, ganz Interessantes, auch im 1. Thessaloniker Kapitel 4, Vers 15. Dort spricht Paulus von den Entschlafenen. Ihr kennt sicher einige dieser Bibelstelle. Die Entschlafenen. Er spricht dort wirklich von denen, die im Glauben an Jesus verstorben sind. Und jetzt könnte man sagen, hey, Jesus hat ja den physischen Tod überwunden. Ja, das kommt noch. Das kommt noch. Sie sind entschlafen. Es ist, wenn der gläubige Mensch stirbt, ist sein Leib wie in einen Schlaf hineingelegt. Und wenn wir schlafen, haben wir kein Zeitempfinden, oder? Wenn du wirklich tief schläfst. Dein Geist und deine Seele werden ins Paradies gehen und werden im Paradies sein. Warum wissen wir das? Weil Gottes Wort es sagt. Als Jesus am Kreuz mit dem Schächer nebenan sprach, sagte er, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Ja, aber der Leib von Jesus war ja immer noch am Kreuz und der Leib von diesem Verbrecher auch. Wie geht denn das? Ja, der Geist und die Seele werden ins Paradies gehen. Das Paradies ist noch nicht der Himmel. Ich weiß nicht, ob ihr da alle mitfolgen könnt, vielleicht nicht, aber das macht nichts. Wichtig ist, dass du dort bist einmal und dass du diese Gewissheit hast, denn Jesus ist auch dort. Halleluja. Und der Leib Jesus wurde ins Grab hineingelegt. Okay. Und was geschah dann? Die Auferstehung. Hatte Jesus wieder denselben Leib wie vorher? Jein. Jein. Er hatte einen verherrlichten Leib. Er hatte einen verherrlichten Leib, aber es war noch sein Leib. Warum wissen wir das? Kennt ihr die Geschichte vom ungläubigen Thomas, der gesagt hat, ich glaube erst, dass Jesus auferstanden ist, wenn ich meine Finger in seine Nägel male legen kann und in seine Wunde an seiner Seite? Ja. Ihr Lieben, das ist ein Bild auf die Auferstehung der Gläubigen im Herrn. Dein Leib ist zwar noch im Grab, er schläft dort. Aber es kommt der Moment, 1. Korinther 15, könnt ihr mal selbst nachlesen, wie Paulus das dort beschreibt. Und zuerst werden die im Glauben Entschlafenen in einem Augenblick entrückt. Die Gräber werden sich öffnen, einige Grabstätten werden aussehen wie ein Acker, wo viele Gläubige dort begraben sind. Die Knochen werden sich wieder sammeln. Kannst du dir das vorstellen? Nein. Und was ist mit denen, die kremiert wurden? Ist dann Gott der Gott, dem alles möglich ist? Hoho. Er hat ja Adam aus Erde gemacht. So kann er auch den Menschen wieder zusammensetzen, der in seiner Materie aufgeschlüsselt wurde. Halleluja. In einem Augenblick werden sich die Knochen sammeln und es wird ein neuer Leib, ein Leib wie Jesus verwandelt. Das Vergängliche muss verwandelt werden in das Unvergängliche. Ihr Lieben, könnt ihr euch vorstellen, was für eine Kraft hier am Wirken ist? Das ist so überwältigend. Und ich sage das nicht von mir. Ich sage das von dem, was die Bibel uns ganz einfach sagt. Ich weiß eines, ich will dabei sein. Und die, die dann noch leben im Glauben, die werden auch in einem Augenblick denen nachsausen, die schon verstorben waren und auferstanden sind. Wunderbar. Jesus starb auch den geistlichen Tod. Als Adam und Eva gesündigt hatten, wurden sie getrennt von Gott. Die Sünde trennte sie von Gott. Das ist der geistliche Tod. Es ist wie eine Kaffeemaschine. Gell, Manfred? Wir zwei trinken gerne Kaffee. Und wir nerven uns, wenn wir den Knopf drücken und es geht nichts. Weil der Stecker ausgesteckt ist. Aber so ist es, ist der Mensch, der verloren ist. Er ist zwar da, die Kaffeemaschine ist komplett mit allen Möglichkeiten, 1000 Knöpfe, 1000 Möglichkeiten, wie bei unserer Waschmaschine. Aber was nützt es alles, wenn sie nicht eingesteckt ist? Dann kann diese Kaffeemaschine nicht in seiner Bestimmung sein. Und dieses Einstecken ist wie in diese Beziehung mit Gott zurückzukommen. Aber wie ist das möglich? Weil Jesus dafür gestorben ist. Er rief am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, das war der schrecklichste Zustand, den Jesus überhaupt durchleben musste. Ich glaube, weder die Peitschenhiebe noch die Dornenkrone noch die Nägel in seinen Händen und Füßen waren schlimmer. Diese Trennung von seinem Vater. Aber er durchlitt diesen Moment. Dieses zerbrochene Herz durch eine zerbrochene Beziehung mit dem lebendigen Gott. Für dich und für mich. Er nahm unsere Sünde auf sich und gab uns seine Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und Paulus sagt im Römerbrief, alle Menschen haben gesündigt Und alle Menschen haben die Herrlichkeit oder die Gerechtigkeit verloren durch die Sünde, weil eben die Sünde durch Adam und Eva in jeden Mensch kam und durch die Sünde der Tod. Wow. Aber Jesus gibt uns diese Chance. Stellt euch vor, Jesus wäre diesen Weg nicht gegangen. Wir hätten keine Vergebung. Und der ewige Tod, den Jesus auch überwunden hat, wäre das Ende, das furchtbare Ende der Menschheit. Aber Jesus hat auch den ewigen Tod, die Hölle, besiegt, dass das nicht unser letzter Ort ist. Wo ihr eure Sünden bekennt, da ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Und er gibt uns seine Gerechtigkeit. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Der Weg zu Gott, dem Vater, ist offen. Wir haben Gnade gefunden. Mein Gott ist nicht mehr mein Richter, sondern mein Erlöser, oder der Vater ist mein Vater. Oder Gott ist mein Vater, muss ich sagen. Gott ist nicht mehr mein Richter, sondern er ist mein Vater. Und wenn Gott mein Vater ist und dein Vater ist, dann bist du logischerweise sein Kind. Und Gottes Wort sagt im Galaterbrief, und weil du ein Kind Gottes bist, hat Gott der Vater den Geist seines Sohnes in dich hineingelegt, den Heiligen Geist. Der Sohnschaft, er ruft, Abba, lieber Vater. Ihr merkt, es geht hier um eine Beziehung mit dem lebendigen Gott. Nicht um einen Gottesdienst oder einen Gebetsabend besuchen. Es geht um diese lebendige Beziehung mit einem lebendigen Gott. Ich muss weitermachen. Drittens, durch seine Auferstehung gibt Jesus selbst Zeugnis, dass er den Teufel überwunden und besiegt hat. Kolosser 2, Vers 15, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus Jesus. Und dann könnte man die anderen Bibelstellen auch noch lesen, im Epheserbrief, wo es ganz klar steht, Jesus ist erhöht worden über alle Mächte und Gewalten und so weiter. Halleluja. Ich glaube, der Teufel hat alles dran gesetzt, dass der Auftrag Gottes in Jesus Christus nicht umgesetzt wird. Schon als Jesus zur Welt kam, musste er flüchten. Da steht ihr, in der Wüste, wo Jesus 40 Tage und Nächte gefastet hat, hat der Teufel ihn so versucht. Am schwächsten Punkt geht es uns manchmal auch so. Aber Jesus hat überwunden. Und am Schluss hat der Teufel gedacht, ja, wenn ich ihn so richtig martere, diesen Jesus, dann wird er bestimmt aufgeben. Nach den ersten Peitschenhieben wird er sagen, es ist genug, ich muss nicht mehr mitmachen. Aber Jesus hielt durch. Die Liebe überwand jeden Peitschenhieb. Die Liebe überwand die Dornenkrone. Die Liebe Gottes in seinem Herzen überwand die Nägel. Es ist wahr, nicht die Nägel hielten ihn am Kreuz, sondern die Liebe Gottes, wo er rufen durfte für dich und mich, es ist vollbracht. Und ich glaube auch, dass der Teufel versuchte, Jesus im Tod festzuhalten. Aber ich glaube, er hat es wirklich versucht. Aber Jesus ist stärker, er ist auferstanden, er lebt. Der Teufel wusste, wenn dieser Jesus aufersteht und sie ihn sehen als der Auferstandene, dann werden sie noch glauben, dass alles wahr ist. Leute, die Auferstehung Jesus ist so wichtig für uns und für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und wisst ihr, das Großartige ist, sein Sieg ist auch unser Sieg. Im Jakobus 4 steht geschrieben, widersteht dem Teufel. Und er flieht von euch. Du als Gottes Kind, du als Sohn des lebendigen Gottes, hast von ihm die Autorität bekommen, dem Teufel zu widerstehen. Und wie widersteht man dem Teufel am besten? Durch das Wort Gottes. Es steht geschrieben. Weil es ist ja nicht meine Autorität und meine Kraft, die den Teufel zum Fliehen bringt, sondern mein großer Bruder hinter mir. Mein Freund, mein Erlöser, mein Retter. Und der Teufel weiß genau, Gottes Wort hat Kraft. Und ist wirksamer wie ein zweischneidiges Schwert. Halleluja. Wunderbar. Seid ihr noch da?
Ja.
Super, das gefällt mir. Wenn man nach so einer Predigt, so einer langen Predigt immer noch da ist. Wir kommen noch zum vierten und letzten Punkt. Ich versuche es zu lesen. Durch seine Auferstehung gibt Jesus selbst Zeugnis, dass das ewige Erbe auf dich im Himmel wartet. 1. Petrus 1, 3 bis 4. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns seine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Da müsst ihr spätestens die Rakete zünden. Ein ewiges Erbe. Wir haben eine lebendige Hoffnung auf die Ewigkeit. Wir haben das Angeld durch den Heiligen Geist bekommen. Wir sind durch ihn versiegelt. Wow. Hast du gewusst, dass schon Auferstehungskraft Jesu in dir ist? Was? Das haut dich um. Hey, wenn du wirklich Jesus lieb hast und dein Leben ihm anvertraut hast und dich Kind Gottes nennen darfst, dann hast du bereits schon Auferstehungskraft in dir. Und diese Auferstehungskraft tut was. Es ist der Heilige Geist. Habt ihr gewusst, dass wir schon in einem Umwandlungsprozess sind? Unser Leib ist zwar noch vergänglich, gell? Unsere ältesten Lieben, man merkt, ja, der äußere Mensch nimmt ab, aber der innere Mensch erneuert sich von Tag zu Tag. Dieser Umwandlungsprozess durch diese unbeschreibliche Auferstehungskraft Jesus, die in uns schon wirksam ist, verändert uns doch mehr und mehr in was? In was für ein Bild? In das Bild Jesu. Ich kann es fast nicht glauben, gell? Aber es ist so. Das ist so eine Verheißung, das ist so eine Zusage. Er wirkt es in dir. Und darum ist die Gemeinschaft, die wir mit Gott haben sollen und dürfen und wollen und es lieben, so nötig, dass wir in dieser Gemeinschaft mit ihm verwandelt werden. Mehr und mehr sein Bild. Die lieben ihm zu. Okay, ich weiß. Aber der Teufel ist noch nicht endgültig beseitigt. Er versucht es immer wieder mal, stimmt's? Gut, bei euch vielleicht nicht, aber bei mir schon. Er kann mich manchmal auch niederwerfen, aber weißt du was? Mein Jesus hilft mir wieder auf. Und wir gehen mit Volldampf weiter. Manchmal stolpern wir, ja, manchmal schlagen wir die Zehen an und sie schmerzen. Meine Schmerz geht auch. Dann laufen wir halt auf dem anderen Bein. Aber wir laufen. Wir laufen mit dieser Botschaft von diesen beiden Marias. Denn wir haben die herrlichste, wunderbarste, großartigste Botschaft, um sie weiterzugeben. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Ich sehe das Feuer noch nicht so in allen Augen. Es ist wirklich wahr. Würde ich sonst dastehen und predigen? Nein, dann würde ich zu Hause hocken, meine Füße auf dem Tischli und würde irgendetwas im Fernsehen schauen, was Ehebruch ist und Schmarrn ist. Nein, darum bin ich da, darum sind wir da. Weil unser Jesus lebt. Und weil er treu ist. Er sagt, ich will euch nicht verlassen noch versäumen. Ich will alle Tage bei euch sein. Und wir singen noch ein Lied, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Wir haben eine wunderbare Zukunft. Wir haben eine wunderbare Perspektive. Und weißt du was? Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass jeder in diesem Raum diese innere lebendige Hoffnung hat auf die Ewigkeit. Es gibt ein Gleichnis von einem reichen Mann und von einem armen Lazarus. Und beide sterben. Und wir finden den armen Lazarus und den armen Abrahams. Das ist ein Bild für das Paradies. Und wir sehen den anderen reichen Mann an einem Ort, wo wir nicht sein wollen. Aber damit will die Bibel uns nicht Angst machen. Im Psalm 90, Vers 12 steht geschrieben: Bedenke, dass auch du einmal sterben wirst, auf dass du weise wirst. Worüber sollen wir weise werden? Worüber soll der Mensch weise werden? Dass er versteht, wenn er auf Erden mit Gott lebt, dann wird er auch in der Ewigkeit mit Gott leben. Und wenn er auf der Erde ohne Gott lebt, dann wird er auch in der Ewigkeit ohne Gott leben. Und das ist so etwas Ernstes. Es ist heute die Möglichkeit, dass du dein Leben Jesus geben kannst, wenn du es ihm noch nicht gegeben hast. Jesus ist nicht gekommen, um irgendjemand zu zwingen. Nein. Nein. Er ist gekommen, um seine Liebe zu offenbaren und für uns am Kreuz zu sterben, damit nicht wir diesen unvorstellbaren Weg der Trennung gehen müssen mit Gott, sondern dass wir jetzt schon in dieser herrlichen Beziehung mit Gott leben dürfen und auch wissen dürfen, wir dürfen die Ewigkeit bei Gott verbringen, mit ihm. Ah, wir dürfen Hochzeit feiern. Halleluja. Ich möchte noch beten, dann darf sich das Lobpreisteam bereit machen. Herr, wir danken dir so für deine Offenbarung heute Morgen. Jesus, dass du uns mit hineingenommen hast in die Bedeutung deiner Auferstehung für uns ganz persönlich in unserer Zeit. Und ich danke dir, Jesus, dass du heute Morgen deine Arme ausgestreckt hast. Für jedes Einzelne, das hier ist heute. Und Jesus, wir möchten dir sagen, wir wollen ganz nah bei dir sein. Ganz nah an deinem Herzen sein. Und Jesus, ich möchte auch die einladen, die vielleicht nicht so nah bei dir sind. Und vielleicht hast du heute Morgen das Empfinden, ich bin gar nicht so nahe bei Jesus. Aber ich möchte wieder ganz nahe zu ihm kommen. Weißt du, Jesus sagt, wo ihr eure Sünden bekennt, da ist er treu und gerecht und vergibt. Du musst deine Sünden nicht vor Menschen bekennen, du musst sie vor Gott bekennen. Aber sag ihm, es tut mir leid, Jesus, dass ich gesündigt habe, dass ich gegen dich gehandelt habe. Ich ging zwar jedes Wochenende in die Kirche, aber ich habe dich nie persönlich kennengelernt. Aber heute Morgen möchte ich meine Hand in deine legen, möchte ich Ja zu dir sagen. Und ich möchte einfach, dass alle die Augen schließen. Wir wollen nicht herumschauen. Und ich möchte diese eine Frage nochmal stellen. Möchtest du dein Leben ganz neu Jesus anvertrauen? Vielleicht kam da irgendetwas dazwischen, was nicht gut war. Jesus weiß um alles und du weißt es auch. Und vielleicht möchtest du heute sagen, ich will umkehren, ich will neu zu Jesus kommen. Dann zeig mir doch ganz kurz deine Hand und wir möchten für dich beten. Ist jemand hier, der weiß, ich muss umkehren, ich möchte ganz neu zu Jesus kommen? Dann darfst du es gerne mit deiner Hand kurz zeigen. Sei mutig, der Herr sieht deine Hand. Ja, danke, ich habe deine Hand gesehen. Ja, ich sehe auch eure Hände. Das ist so ein wichtiger Moment. Halte nicht zurück. Seine Liebe will dein Herz ziehen. Und vielleicht sind Menschen da, die noch nie ganz persönlich zu Jesus Ja gesagt haben. Die noch nie gesagt haben, Jesus, ich brauche dich. Weil ich getrennt bin von dir. Mein Stecker ist nicht in der Steckdose. Aber heute will ich einstecken. Heute will ich meine Hand in deine legen. Gibt es noch jemand, ich frage noch einmal, der einfach sein Leben diesem Gott anvertrauen möchte? Du verlierst nichts, du wirst nur gewinnen. Das ist so etwas Großartiges. Und viele Leute können das bezeugen in diesem Raum. ist noch jemand da? Ja. Jesus sieht auch dein Herz. Und das ist das Wichtigste, dass du in deinem Herzen sagen kannst, Jesus, ich getraue mich nicht, die Hand aufzustrecken, aber ich brauche dich. Denn es heißt, und es steht geschrieben, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet. Und ich danke dir, Jesus, dass du unsere Herzen siehst. Auch all die, die Hand aufgehalten haben. Danke, dass du ihnen ganz neu eine Begegnung schenkst. Dass du ganz neu mit deiner Liebe einkehrst in ihrem Herzen und Leben. Dass jede Traurigkeit gehen muss, jede Schwere gehen muss, jedes Gebeugtsein gehen muss. Denn es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Er hat für dich bezahlt, dass du gerettet sein darfst. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Halleluja! Und ich bete noch für die, die vielleicht ihr Leben gerade jetzt zum ersten Mal Jesus übergeben möchten. Herr Jesus, ich komme zu dir. Ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Und ich habe erkannt, dass du, Jesus, meine Sünde am Kreuz getragen hast. Und ich bitte dich, dass du mir meine Sünden vergibst. Und ich öffne mein Herz und Leben, dass du in mein Leben einziehst, durch deinen guten Heiligen Geist. Dass du in mir eine neue Geburt schaffst, dass du der Herr meines Lebens bist. Jetzt und in alle Ewigkeit. Halleluja! Lob und Dank sei dir, Jesus, für dein Werk heute Morgen. Halleluja! Amen! Amen! Amen.